Ja, ich freue mich sehr, heute Abend hier bei euch zu sein. Besonders auch, weil wir uns mit Gottes wunderbarem Wort beschäftigen können und dem Thema der Herrlichkeit Gottes. Ich möchte zu Beginn einen Vers lesen aus dem Lukas-Evangelium, aus Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9, den ersten Teil von Vers 43. Sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes. Ich möchte gerne diesen Vers mal so als Überschrift über den Abend heute setzen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir diese zwei Lieder gesungen haben, die sehr gut zu dem passen, was heute Abend vor uns stehen soll. Und auch, dass wir das im Gebet so erwähnt haben, dass es unser Anliegen ist, unser Verlangen ist, Gott mehr Anbetung zu bringen. Anbetung in Geist und Wahrheit, Anbetung aus einem überfließenden Herzen. Wir haben es auch im Gebet gesagt. Es ist manchmal leider so, dass wir das vielleicht eher oberflächlich tun, dass das gar nicht so tief geht. Man kann sich ja die Frage stellen, woran liegt das, dass die Anbetung, die wir Gott bringen sollen, bei uns manchmal so oberflächlich ist oder ja, so kalt vielleicht auch. Muss man sich die Frage stellen, was ist Anbetung eigentlich? Anbetung bedeutet ja, dass das Herz überquillt, das Herz überströmt, weil Bewunderung für Gott da ist. Weil man wirklich ergriffen ist von der Größe, von der Herrlichkeit, von der Schönheit Gottes. Und das kann natürlich nur passieren, wenn wir uns wirklich mit Gott selbst beschäftigen. Wenn wir wirklich die Person Gottes vor uns haben und ergriffen sind in unseren Herzen und anfangen zu staunen. So wie das hier in Lukas war, sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes. Darf ich direkt mal zu Beginn fragen, wann hast du das letzte Mal getan? Wirklich mal gestaunt über die herrliche Größe Gottes. Es kann ja sein, dass man in so einen Trott kommt im Christenleben und man gewöhnt sich an vieles, man hat so seine Routine, aber man kommt gar nicht mehr so richtig ins Staunen über diesen wunderbaren, einzigartigen, großartigen Gott, den wir haben. Und weil mir das so am Herzen lag, habe ich das Thema die Herrlichkeit Gottes für heute Abend gewählt. Wir werden heute sehr viele Dinge vor uns haben und es geht jetzt überhaupt nicht darum, das alles aufzuschreiben oder die ganzen Bibelverse aufzuschreiben, sondern das einfach mal vielleicht auf sich wirken zu lassen, was das Wort Gottes über die Größe und die Herrlichkeit und die Erhabenheit und die Schönheit und die Pracht und die Majestät Gottes mitteilt. Das einfach mal auf uns wirken zu lassen, um zu sehen, auch wie Gott das in unseren Herzen gebrauchen kann. Weil wieder neu dieses Staunen in uns bewirkt. Darum soll es ja letztendlich gehen. Heute Abend ist das Thema die Herrlichkeit Gottes. Und da wollen wir wirklich die Größe, die Majestät, die Erhabenheit Gottes etwas betrachten. Und morgen Abend soll es dann um den Herrn der Herrlichkeit gehen, der die Herrlichkeit Gottes sozusagen hier auf die Erde gebracht hat und in dem die Herrlichkeit Gottes verkörpert hier auf der Erde erschienen ist, in dem Herrn Jesus, dem Herrn der Herrlichkeit, der Gott geoffenbart hat hier auf dieser Erde, wo wir diese moralische Schönheit sehen, die moralische Schönheit Gottes in einem Menschen, der hier auf dieser Erde gelebt hat. Ja, die Herrlichkeit Gottes, die kann man unter verschiedenen Aspekten natürlich betrachten. Ja, zuerst mal kann man die Herrlichkeit Gottes sehen in dem, was Gott geschaffen hat. Die Schöpferherrlichkeit. Psalm 19 sagt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Das heißt, etwas, was Gott geschaffen hat, spricht schon etwas von seiner Herrlichkeit, zeigt uns etwas von seiner Herrlichkeit, von seinem herrlichen Handeln. Römer 1 sagt, die Gottheit, die ewige Kraft Gottes und seine Gottheit, die werden in dem Gemachten wahrgenommen. Dann sehen wir etwas von der Herrlichkeit Gottes, wenn wir natürlich den Herrn Jesus anschauen. In dem, was der Herr Jesus hier auf dieser Erde getan hat, die Wunder, die er getan hat. Jesus hat zu Martha gesagt, habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und da bezog er sich auf Martha und auf die Auferstehung von Lazarus in Johannes 11. Und er sagte, wenn du glaubst, durch Glauben kannst du mehr von der Herrlichkeit Gottes sehen. Und das war im Blick auf das Handeln des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Aber heute Abend soll es mehr darum gehen, die Herrlichkeit Gottes zu sehen in diesem Menschen, der jetzt verherrlicht zur Rechten Gottes ist. 2. Korinther 4 spricht davon, ich möchte diesen Vers auch gerne mal lesen, 2. Korinther 4, da spricht Paulus von diesem Dienst, den er hatte. Und er hatte den Dienst, den Herrn Jesus groß zu machen vor den Herzen. Und er sagt in 2. Korinther 4, Vers 6, denn der Gott, der sprach, aus der Finsternis leuchte Licht, der ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das bedeutet heute, wenn wir heute etwas von der Herrlichkeit Gottes sehen wollen, dann sehen wir das ganz besonders im Angesicht des Herrn Jesus, des verherrlichten Menschen, der zur Rechten Gottes ist. Und das umfasst sehr, sehr viele Dinge. Das umfasst die Eigenschaften Gottes selbst, die in dem Herrn Jesus natürlich auch dargestellt sind. Der selbst Gott ist über alles gepriesen in Ewigkeit. Und ich möchte heute Abend mal einige Verse nehmen aus dem Alten Testament, die uns einfach nur als Leitfaden dienen. Man könnte auch andere dazu ziehen, aber dass man so einen kleinen Leitfaden hat, woran man sich orientieren kann, und dann möchte ich gerne in verschiedene Richtungen etwas über die Herrlichkeit Gottes sagen. Dem einen oder anderen wird der Abschnitt nicht unbekannt sein. Wir gehen mal zu dem Propheten Jesaja, Kapitel 6. Jesaja, Kapitel 6, und wir lesen da mal zunächst mal die ersten 4 Verse. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und seine Schleppen füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht, und mit 2 bedeckte er seine Füße, und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Diese Person, die wir hier auf diesem Thron sehen, das ist der Herr Jesus selbst. Johannes, der schreibt davon in seinem Evangelium, Johannes Kapitel 12, in Vers 41, da zitiert er zuerst einen Abschnitt aus Jesaja Kapitel 6, und dann steht dort, dies aber sagte Johannes, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Da hatte der Johannes die Herrlichkeit des Herrn Jesus im Blick, der dort auf dem Thron saß, als der Hohe und Erhabene. Und das gilt auch für heute, selbstverständlich. In Hebräer Kapitel 1, in Vers 8, da wird gesagt, dein Thron, im Blick auf den Sohn, sagt er, dein Thron, oh Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Selbst bevor der Herr Jesus hier auf diese Erde gekommen war, da war er erhaben, hoch und erhaben auf dem Thron. Natürlich ist er Mensch geworden, als er hier auf die Erde kam. Und jetzt sitzt er als verherrlichter Mensch dort, und doch besteht sein Thron von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und es ist beeindruckend, sich das mal bewusst zu machen, wenn man die Geschichte des Herrn Jesus hier auf der Erde etwas studiert, wie er den Menschen gedient hat, wie er dann ans Kreuz geschlagen wurde, ins Grab gelegt wurde, am 3. Tag auferstanden ist und dann nach 40 Tagen die Himmelfahrt geschah. Die Bibel spricht an mehreren Stellen davon, von dieser, es ist schon fast wie eine Reise, die der Herr Jesus da gemacht hat, von dieser Erde bis hin zur Rechten der Majestät in der Höhe. In Lukas 24 wird da gezeigt, dass er seine Hände hob, um seine Jünger zu segnen. Das war das Letzte, was seine Jünger von ihm gesehen haben, wie er seine Hände hob, um sie zu segnen. Haben Sie noch einmal diese durchbohrten, liebenden Hände gesehen? Und dann wurde er langsam emporgehoben, hinaufgetragen in den Himmel. Hebräer 4 sagt uns, er ist durch die Himmel gegangen. Er ist in die Gegenwart Gottes gegangen. Er ist höher als die Himmel geworden. Er wurde aufgenommen in Herrlichkeit. Er hat einen Platz bekommen. Epheser 1 spricht davon, dass Gott ihm zu seiner Rechten gesetzt hat in den himmlischen Örtern über jede Gewalt, über jedes Fürstentum, über jede Macht, die wir uns vorstellen können. Er selbst hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Und dann lesen wir später davon, dass Paulus davon schreibt, dass er ein Licht gesehen hat, das den Glanz der Sonne übertraf. Da hat er diesen Jesus von Nazareth, den hat er gesehen zur Rechten der Majestät in der Höhe, in einem Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Es ist sehr beeindruckend. Und jetzt sehen wir hier in Jesaja Kapitel 6 den Herrn Jesus dort sitzen auf dem Thron. Es ist interessant, in welchem Kontext uns Jesaja das schildert. Im Todesjahr des Königs Usia. Da war ein König, der hatte 52 Jahre lang regiert in Israel. Und er hatte viel Gutes getan. Und in diesem Jahr, wo auf einmal dieser König starb, nachdem er aussätzig geworden war, und nachdem große Trauer dort war in Israel, so viel Versagen und letztendlich Niedergang und Hoffnung gestorben war, da zeigt Gott dem Jesaja, dem, der niemals stirbt, der auf dem Thron sitzt, erhaben, hoch und erhaben thront, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Bibel zeigt das oft, dass hinter einem schwarzen Hintergrund, auf einem schwarzen Hintergrund, die Herrlichkeit Gottes am hellsten hervorstrahlt. Und auch in unserem Leben ist das oft so, dass Gott Leid zulässt, dass Gott Schwierigkeiten zulässt und gerade dann und gerade in diesen Situationen etwas von seiner Herrlichkeit zu zeigen, etwas von seiner Größe zu zeigen, uns neu auszurichten, unseren Blick neu auf den Himmel zu richten. Das ist genau das, was hier mit Jesaja geschieht. Im Psalm 11, ich möchte gerne diesen Vers mal lesen, da sehen wir das auch, was die Gläubigen tun in Zeiten des Niedergangs. Psalm 11, Vers 3, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Der Herr ist in seinem heiligen Palast, der Herr in den Himmeln ist sein Thron. Seine Augen schauen, seine Augenlider prüfen die Menschenkinder. Das heißt, Gott sagt, was auch immer passieren mag hier auf dieser Erde, Gott sitzt im Regiment. Gott sitzt auf seinem Thron und ihm entgleitet nichts. Und er ist unsere Zuflucht zu jeder Zeit. Und ganz besonders in Zeiten der Not. Gefunden, der Gott Jakobs, in Zeiten der Drangsal, er sitzt auf dem Thron. Er ist unsere Zuflucht. Und ich denke da besonders an zwei Männer, die das so intensiv erlebt haben, die verfolgt worden sind, die gelitten haben hier auf der Erde. Der eine war David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Du kannst dir die Frage stellen, warum nennt Gott diesen Mann den Mann nach dem Herzen Gottes? Das war ein Hurer, das war ein Mörder, das war jemand, der sich auf die Seite der Feinde Gottes gestellt hat. Und doch sagt Gott, das ist der Mann nach meinem Herzen. Es gibt bestimmt mehrere Gründe dafür. David hat aufrichtig Buße getan, als er überführt wurde. Aber ein Grund liegt ganz gewiss mit darin, dass David eine große Wertschätzung für die Schönheit und für die Herrlichkeit Gottes hatte. Als David verfolgt wurde, wenn wir Psalm 27 lesen, da lesen wir von Verfolgung, von Widerstand, von Leiden. Und da lesen wir davon, dass David betete. Er hat nicht gebetet, Herr, nimm das weg oder veränder die Umstände. Sondern David hat gebetet, eins habe ich mir von dem Herrn erbeten. Und danach will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn auf immer da und anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn, die Schönheit des Herrn. Das war das Herzensanliegen von diesem Mann Gottes. David im Psalm 63, der spricht davon, dass er hier auf dieser Erde lebt wie in einer Wüste und sagt, meine Seele dürstet nach dir. Er hatte Durst nach Gott Er hatte Verlangen danach, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Er sagte, ich kann ohne dich nicht leben. Ist das so in unserem Leben, dass wir das auch sagen können? Meine Seele dürstet nach dir, nach dem lebendigen Gott. Die Söhne Korahs, die haben das mehrfach gesagt. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Dann sagt David, wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum. David hatte auch so einen Blick bekommen von Gott im Heiligtum, die Größe und Schönheit und Erhabenheit Gottes zu betrachten. Und dann sagt er, deine Güte ist besser als Leben. Und was er damit sagt, ist, alles, alle Annehmlichkeit dieser Welt kann nicht verglichen werden mit der Güte, die von dir ausgeht, von dir, dem erhabenen, großartigen Herrn. Das war der Mann nach dem Herzen Gottes. Ein anderer Mann, der hat das Unrecht hier auf der Erde gesehen, die Ungerechtigkeit, der hat gesehen, wie die Ungläubigen, wie gut es ihnen ging, recht er selbst dran war. Und als er sich darauf konzentriert hat und fokussiert hat, ist er fast depressiv geworden. Psalm 73 lesen wir von Asaf. Er sagt, da war es mühevolle Arbeit für mich, bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes. Und in dem Augenblick, wo er das getan hat, wo er bewusst in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes gegangen ist, sich dort aufgehalten hat, da hat er alles von einem göttlichen Standpunkt aus gesehen. Da hat er die Dinge aus einem ewigen Standpunkt aus betrachtet. Und dann kommt er zu dem Ergebnis und sagt, wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich an nichts Lust auf dieser Erde. Das war ein Mann, der hatte die Schönheit Gottes gesehen, die Größe Gottes, die Erhabenheit Gottes. Der war so erfüllt, dass er mit Überzeugung sagen konnte, neben dir habe ich an nichts Lust auf dieser Erde. Wie wunderbar wäre das, wenn wir da hinkommen können. Gott möchte uns mehr und mehr dahin bringen, dass wir das sagen können. Wen habe ich im Himmel? Wie groß, wie herrlich, wie wunderbar ist diese Person? Und es hängt so viel von der richtigen Blickrichtung ab. So viel, worauf wir uns fokussieren. Selbst der mächtigste Mann zur Zeit Daniels, der hat diese Erfahrung gemacht. Nebukadnezar. Da sehen wir die Souveränität Gottes, der diesen Mann von einem auf den anderen Tag von seinem Thron enthebt. Und der muss Gras fressen wie ein Tier. Wir lesen in Daniel 4, ich glaube Vers 31, da erhob ich meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zurück und ich pries den Höchsten. Und dann öffnet sich ihm ein ganz neuer Horizont, wo er anfing zum Himmel zu schauen. Wie oft kann uns das ähnlich gehen, wenn wir aufhören, uns auf das Negative zu konzentrieren und unsere Augen wirklich zu erheben. Psalm 123, ich erhebe meine Augen zu dir, denn du thronst in den Himmel. Dahin möchte Gott uns bringen. Und manchmal lässt Gott auch deshalb Leid in unserem Leben zu. Weil er sagt, ich möchte gerne deine Augen weglenken von den Dingen dieser Erde. Ich möchte deine Augen lenken zu mir, zu dem, der thront im Himmel, zu dem, der sich nicht verändert, der ewig derselbe ist. Dahin möchte Gott uns vermehrt bringen. Osia war ein Mann, der hat viel Gutes getan in seinem Leben. Und doch kam der Tag, wo er sich geändert hat, wo er aufgehört hat und wo er hochmütig geworden ist und wo Gott ihn erniedrigen musste. Es ist interessant, diese Kontraste zu sehen zwischen dem, der dort auf dem Thron sitzt, und diesem Osia, der ein König war für lange Zeit und der dann doch gestorben ist. Von Gott wird gesagt, du bist gut und tust Gutes. Ich liebe diesen Vers, Psalm 119, Vers 68. Du bist gut und tust Gutes. Weil Gott gut ist, tut er Gutes. Weil Gott wunderbar ist, tut er wunderbare Dinge. Weil Gott groß ist, tut er großartige Dinge. Osia, der hat seine Herzenshaltung geändert. Und von Gott lesen wir, von dem Herrn Jesus, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Osias Ehre wurde genommen, die Ehre des Herrn Jesus, die währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Osia, der wurde aussätzig aufgrund seiner Sünde. Von dem Herrn Jesus wird gesagt, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Osia starb, und der dort auf dem Thron sitzt als Gott, da wird gesagt, dass er Unsterblichkeit besitzt. Es ist so groß, diese Kontraste zu sehen. Aber Gott hat das zugelassen. Gott hat den Tod dieses Königs zugelassen, um den Blick von Jesaja auf den wahrhaftigen König zu lenken. Manchmal ist das auch in unserem Leben so, dass Gott uns davor bewahren möchte, dass wir unser Vertrauen auf Menschen setzen. Das kann passieren. Dass wir unser Vertrauen anfangen, auf Menschen zu setzen und aufhören, auf den lebendigen Gott zu vertrauen. Ich möchte dazu gerne mal zwei Verse lesen aus Psalm 166, wo das so veranschaulicht wird. Psalm 146, Vers 3. Vertraut nicht auf Fürsten, auf einen Menschensohn, bei dem keine Rettung ist. Sein Geist geht aus, er geht zu seiner Erde zurück, an demselben Tag gehen seine Pläne zugrunde. Glückselig der, dessen Hilfe der Gott Jakobs, dessen Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott ist, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Wahrheit hält auf ewig. Vers 10, der Herr wird regieren in Ewigkeit, dein Gott in Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist der, auf den wir unser Vertrauen setzen sollen. Jesaja, der befand sich dort in der Gegenwart Gottes. Und das muss unfassbar schön gewesen sein, zum einen, aber auch überwältigend. Und das zeigt auch die Folge des Kapitels. Aber eigentlich ist das der Ort, die Gegenwart Gottes, die Gemeinschaft mit Gott, das Angesicht Gottes, das ist eigentlich der Ort, wo wir uns aufhalten sollten durch den Glauben. Und Gott hat uns die Mittel dazu gegeben, dass wir sein Angesicht suchen können, dass wir Zutritt haben in das Heiligtum, in die himmlischen Örter. Wir lesen in Sprüche 16 einen Vers, der das schön beschreibt, was wir hier auf die Situation anwenden können. In Sprüche 16, Vers 15, da wird gesagt, im Licht des Angesichts des Königs ist Leben. Im Licht des Angesichts des Königs ist Leben. Das ist wirklich so, dass gerade dort, wenn wir uns vor Gott und in der Gegenwart Gottes aufhalten, Gemeinschaft mit Gott haben, dass das wahrhaftige Leben ist. Paulus schreibt an Timotheus, ergreife das ewige Leben. Ergreife dieses Leben, zu dem du berufen worden bist. Nicht die vergänglichen Dinge dieser Welt. Auch den Reichen wird das gesagt. Sie sollten sich nicht darauf stützen, sondern das ergreifen, was wahrhaftiges Leben ist. Und das ist das Leben, was wir vor dem Angesicht Gottes leben können. Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Man kann sich die Frage stellen, was hat denn der Jesaja genau gesehen? Wir können das nicht mit Gewissheit sagen. Und doch gibt uns das Wort Gottes Anhaltspunkte von dem, was in der Gegenwart Gottes vor sich geht oder was, womit Gott umgeben ist. Ich möchte gerne mal ein paar Verse vor uns stellen, die das zeigen, die Männer unter der Leitung Gottes und der Leitung des Heiligen Geistes aufgeschrieben haben, um uns einen Eindruck zu geben. Gott hat ja eine Absicht mit jedem Vers, mit jedem Detail, was er uns gibt, über seine Größe, über seine Herrlichkeit. Und da möchte ich gerne mal was lesen aus dem Buch Hiob. In Kapitel 37, Vers 22, da sagt Hiob, um Gott ist Furcht, oder da sagt er, einer der Freunde Hiobs, um Gott ist furchterregende Pracht. Das ist das, was Gott umgibt. Furchterregende Pracht. Psalm 96 wird gesagt, Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Psalm 104 sagt, mit Majestät und Pracht bist du bekleidet, du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand. Das sind alles Beschreibungen, wo Gott uns Eindrücke geben will von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit, von dieser Majestät, die er besitzt dort auf dem Thron. Und davon hat Jesaja einen Eindruck bekommen. Jesaja hat den Herrn gesehen. Da sah ich den Herrn. Und das Wort für Herr hier, das ist Adonai. Und Adonai ist eigentlich sowas wie ein Titel Gottes. Jehova oder Yahweh ist der Name Gottes, bedeutet so wie der Ewige. Aber Adonai ist wie ein Titel Gottes. Und das ist der Herrschertitel Gottes, das spricht von der Souveränität und von der Erhabenheit Gottes als dem, der regiert, der Herr ist über Himmel und Erde. Und auch das können wir wieder, und das möchte ich heute Abend auch gerne machen, dass wir diese Dinge auf unser Leben anwenden. Wenn Gottes Wort uns das so vorstellt, dann muss das immer irgendwo eine praktische Anwendung auf unser Leben haben. Wenn Gott von dem Adonai spricht, von dem Herrn, oder im Neuen Testament von dem Kurios, dann bedeutet das derjenige, der Autorität hat über unser Leben. Derjenige ist, der bestimmt, wie wir unser Leben leben sollen, dem wir gehorsam schuldig sind, von dem Paulus schreibt, dass er ein Sklave ist von diesem Gott. Gott hat ja Autorität über uns oder das Recht auf Autorität über uns in zweifacher Hinsicht. Zum einen, weil er unser Schöpfer ist. Und Römer 9 macht das so deutlich. Der Ton kann nicht zu dem Töpfer sagen, was machst du aus mir? Der Töpfer hat alle Macht und alle Gewalt und alle Autorität, aus dem Ton zu machen, was er will und wie er will. Und weil Gott unser Schöpfer ist, hat er die Autorität und die Macht, mit uns zu machen, was er will. Aber außerdem hat der Herr Jesus Autorität über uns, weil er uns erkauft hat, weil er unser Erlöser ist, weil er sein Blut für uns vergossen hat. 1. Korinther 6 macht das so deutlich, dass wir nicht unser Selbst sind, sondern wir sind erkauft worden mit einem Preis. Und deswegen sind wir dazu aufgefordert, Gott jetzt zu verherrlichen in unserem Leben, mit unserem Körper. Wen hat Jesaja dort gesehen? 1. Timotheus 6, da sehen wir einige Eigenschaften von dieser Person, die dort auf dem Thron sitzt. Das wird im Blick auf Gott als solchen gesagt. Und das trifft natürlich dann auch auf den Herrn Jesus zu. Ich möchte das gerne mal lesen. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 15. Da spricht er von dem seligen und alleinigen Machthaber, der König der Könige und der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, dem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Das bedeutet hier, dass Gott der selige und alleinige Machthaber ist. Das ist ein wunderbarer Titel Gottes und eine wunderbare Eigenschaft Gottes. Gott ist der selige Gott. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 11, glaube ich, von dem Evangelium des seligen Gottes. Was bedeutet das? Der selige Gott bedeutet, dass Gott vollkommene Freude in sich selbst hat. Und dazu braucht er niemand. Er freut sich über sich selbst. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vollkommene Glückseligkeit in sich selbst. Er braucht keinen Menschen, um glücklich zu sein. Er braucht keine Schöpfung, um glücklich zu sein. Das macht uns so klein. Aber Gott hat das getan. Er hat Dinge geschaffen, ins Dasein gerufen, weil er Freude daran hatte. Und da freut er sich ununterbrochen in sich selbst. Das ist ewige Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Und das Ergebnis ist ewige Freude. Selbst als der Herr Jesus hier auf der Erde war, da konnte er sagen, wollte er seine Freude mit seinen Jüngern teilen. Er spricht von dem Genuss der Liebe des Vaters und sagt, diese meine Freude, die möchte ich gerne mit euch teilen. Die Freude des Himmels. Der Jesus konnte sich freuen, weil er diese Freude hatte in Gott, konnte er sich freuen unter allen Umständen. Selbst als er verworfen wurde hier auf der Erde, als er abgelehnt wurde, als er als Weinsäufer und Fresser bezeichnet wurde von den Menschen, da konnte er trotzdem aufblicken zum Himmel und konnte frohlocken und sagen, ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Der Jesus konnte um der vor ihm liegenden Freude willen Dinge hier auf der Erde erdulden. Der Jesus war der glücklichste Mann hier auf dieser Erde. Ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut und trotzdem derjenige, der ununterbrochene Freude hatte in der Gemeinschaft mit seinem Vater. Wir kennen den seligen Gott. Paulus kannte den seligen Gott und deswegen war seine Freude nicht abhängig von den Umständen, sondern er konnte selbst im Gefängnis schreiben, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Im Psalm 4 wird gesagt, du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als zu der Zeit, wo es viel Most und Wein und diese Dinge gab. Ja, das ist der selige Gott, der uns mit Freude erfüllen kann, unabhängig von den Umständen. Und je mehr wir in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn leben, ganz bewusst in Gemeinschaft mit diesem wunderbaren Gott, umso mehr wird unsere Freude sich zeigen, sich entfalten. Manchmal fragen wir uns ja, warum gibt es so wenig Freude in unserem Leben? Warum strahlt man das auch so wenig aus? Johannes schreibt, dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. 1. Johannes 1, da spricht er von der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und sagt, wenn ihr das genießt, dann wird eure Freude völlig sein. Der Jesus ist der alleinige Machthaber, er ist souverän. Und auch das ist eine wunderbare Herrlichkeit über seine Person, über das, was die Bibel uns über ihn mitteilt oder über Gott als solchen mitteilt. Dass er souverän ist, bedeutet, dass er tut, was er will und niemand kann ihn daran hindern. Der Jesus oder Gott als solcher, der hat ihm, er herrscht über die Naturgewalten. Als Jona vor ihm weglaufen wollte, da hat Gott einen Sturmwind bestellt und hat ihn aufgehalten. Wir sehen die Souveränität Gottes in der Geschichte Moses. Da ist der Pharao, der möchte Mose im Fluss ersaufen, wie die anderen Kinder auch. Und letztendlich sorgt Gott dafür, dass er das Pharao selbst ertrinkt mit seinem Herr. Wir sehen das im Buch Esther, wo Haman einen Galgen aufrichtet für Mordecai. Und Gott sorgt dafür durch einen Traum, den er in der Nacht bei diesem König zulässt, dass Haman letztendlich selbst an diesem Galgen landet. Wir sehen das bei Hiob, in der Geschichte Hiobs. Wir sehen es bei Josef, wo Gott Josef zeigt, was er mit ihm tun wird, dass alle seine Brüder sich vor ihm verneigen werden. Und dann geht alles genau in die falsche Richtung. Und gegen Ende seines Lebens, da sagt Josef, ihr hattet Böses gegen mich im Sinn, aber Gott gedachte es gut zu machen. Da war die Souveränität Gottes, die stand von Anfang an über dem Leben Josefs. Da gab es keine Ausnahmen. Gott hatte zu jeder Zeit alles unter Kontrolle. Und genauso ist das auch in unserem Leben. Selbst wenn wir das nicht sehen, wenn wir das nicht immer wahrnehmen, aber Gott herrscht mit Souveränität über unser Leben. Je mehr wir das begreifen, umso mehr werden wir darin ruhen und Gott unsere Pläne übergeben. Ja, der Mensch denkt, Gott lenkt. Das ist genau das, was die Bibel zeigt im Buch der Sprüche. Ja, der Mensch, der denkt seinen Weg, aber Gott leitet die Schritte des Mannes. Gott steht darüber. Und je mehr wir das begreifen, umso mehr werden wir uns fallen lassen in die ewigen Arme, die unter uns sind, und diesem großartigen Gott vertrauen. Der König der Könige, der Herr der Herren, der über alles und jeden dominiert. In den Himmeln hat Gott aufgerichtet seinen Thron und sein Reich herrscht über alles, sagt Psalm 103. Und so viele Stellen, die uns diese Größe und Erhabenheit Gottes zeigen. Dann sind diese Engel dort in der Gegenwart Gottes. Und auch das ist sehr beeindruckend zu sehen, was die ausrufen, diese Seraphim. Zuerst wird gesagt, dass Gott auf hohem und erhabenem Thron sitzt. Das bedeutet, er ist in der Höhe. Es gibt nichts Höheres, keinen höheren Ort, den Gott einnimmt, den der Herr Jesus jetzt auch einnimmt. Ich möchte gerne mal einen Vers lesen aus Jesaja Kapitel 57, der uns das so groß macht, wie Gott ist und wie er sich uns mitteilt. Jesaja Kapitel 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Dieser Gott, der so unfassbar groß ist, in der Höhe und im Heiligtum wohnt, dessen Name der Heilige ist, der wohnt gleichzeitig bei dem, der hier auf der Erde zerschlagen ist, niedergeschlagen ist, zerbrochen ist. Da sagt Gott, bei dem wohne ich. Dem mache ich mich offenbar. Dem zeige ich meine Nähe. Psalm 147 zeigt uns was Ähnliches. Ich möchte gerne diese Verse mal lesen. Das ist wie so ein Kontrast, der immer nebeneinander gestellt wird. Psalm 147, Vers 3, der da heilt, die zerbrochenen Herzens sind und ihre Wunden verbindet, das ist die Nähe. Das ist das Erbarmen, die Barmherzigkeit Gottes. Und jetzt kommt die Größe, der da zählt die Zahl der Sterne, die sie alle nennt mit Namen. Das ist seine Größe und seine Allmacht. Vers 5, wieder die Größe. Groß ist unser Herr und groß an Macht, seiner Einsicht ist kein Maß. Und jetzt wieder die Barmherzigkeit, der Herr hält aufrecht die Elenden, er erniedrigt bis zur Erde die Gottlosen. Dieser Gott, der so groß und erhaben ist, allmächtig, dem keine Sache unmöglich ist, der kümmert sich um jeden Einzelnen, um jedes einzelne seiner Kinder. Hat ein echtes Anliegen. Er ist besorgt um uns. Ihm liegt an uns, schreibt Petrus. Man gewöhnt sich so schnell daran. Aber wenn man sich bewusst macht, wie groß und wie erhaben diese Person eigentlich ist, dann ist das einfach nur ein absolutes Wunder, dass dieser Gott sich für uns interessiert. Dass er einen Plan für unser Leben hat. Dass er sich unser annimmt. Ich möchte gerne mal nochmal zurückkehren zu Jesaja Kapitel 6, wo wir davon lesen, von dem, was die Engel dort sagen. Die Engel, die den Thron Gottes umgeben und die rufen aus, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Ist ja auch beeindruckend, diese Engel, diese Seraphim, die Übersetzung bedeutet brennend. Das waren brennende Engel. Das waren solche, die haben etwas von der Heiligkeit Gottes wiedergespiegelt. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer und diese Engel, die werden Brennende genannt. Das war, weil sie sich in der Gegenwart Gottes aufhielten. Als Mose in der Gegenwart Gottes war, da strahlte sein Angesicht, als er zurückkehrte. Jeder Mensch oder jedes Wesen, das sich irgendwo nur in der Gegenwart Gottes aufhält, das hat eine Auswirkung. Das wird sich irgendwie darin reflektieren. Das gilt auch für uns, wenn wir heute uns bewusst vor Gott aufhalten, dann hat das eine verwandelnde Wirkung. Dann ist das etwas, was verwandelt. Und die Engel, die rufen aus, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Man könnte ja denken, sie singen Loblieder Gottes oder sie sprechen über die Größe und Erhabenheit Gottes, aber sie sagen nur diese drei Worte. Wenn wir an heilig denken, dann denken wir oft an Sündlosigkeit. Und das ist nicht verkehrt, denn Heiligkeit, das beinhaltet Sündlosigkeit. Aber Heiligkeit ist viel mehr als das. Heiligkeit bedeutet Einzigartigkeit. Heiligkeit bedeutet, dass es unvergleichbar ist in dem Sinne. Wenn Gott heilig, heilig, heilig genannt wird, dann bedeutet es, dass er so abgesondert ist, dass er so einzigartig ist, dass er mit nichts und niemandem verglichen werden kann. Wenn wir die Frage stellen würden, was ist größer oder was ist mehr wie Gott, ein Schmetterling oder ein Seraphim, dann wäre die Antwort keins von beiden, denn sie können nicht mit Gott verglichen werden. Wir können auch nicht die Frage stellen, wer ist mehr wie die Sonne, dieser Mann oder dieser Mann. Das ist eine ganz andere Skala, das ist eine ganz andere Klasse für sich. Gott ist so viel höher und erhabener, als wir uns das vorstellen können. Einzigartig, eine Klasse für sich. Und weil Gott so groß und so erhaben ist, deshalb bedecken sich diese mächtigen Wesen, diese Seraphim, die die unmittelbare Gegenwart Gottes sich dort aufhalten. Sie bedecken ihre Angesichter. Vielleicht sind sie nicht imstande, die Herrlichkeit Gottes anzuschauen, weil das so glänzend und so prachtvoll ist. Vielleicht möchten sie auch ihre eigene Herrlichkeit verdecken. Psalm 115 sagt, nicht uns, sondern deinem Namen gib Herrlichkeit. Und in der Gegenwart Gottes, da kann sich keiner rühren. Da will jeder nur auf diesen einen hinweisen. Sie bedecken ihre Füße mit zwei ihrer Flügel. Das bedeutet, dass sie sind Geschöpfe im Gegensatz zum Schöpfer. Ja, die Füße verbinden uns mit der Erde. Füße aus Ton wird in Daniel einmal gesagt, und das bedeutet, sie bedecken sich, weil sie nur Geschöpfe sind, im Gegensatz zu dem unerschaffenen Schöpfer, obwohl sie rein waren, sündlos waren. Und doch ist Gott so groß und so erhaben, dass er darüber steht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Jetzt möchte ich gerne mal, dass wir mal kurz darüber nachdenken, was es bedeutet, dass Gott einzigartig ist. Was beinhaltet das alles? Zuallererst mal, Gott ist unendlich. Das bedeutet, Gott hat keine Grenzen in irgendeiner Weise. Gott ist ein Geist. Gott hat keine Grenzen, keine Limitierungen in sich selbst. Gott ist unerklärlich. Wir können Gott nicht definieren irgendwie. Gott sprengt jeden Verstand. Viel, viel höher als unser Verstand. Hiob sagt das, oder im Buch Hiob steht das. Gott, die Erkenntnis Gottes ist zu erhaben für uns. Gott steht weit, weit darüber. Wir lesen davon, dass Gott ewig ist, ohne Anfang, ohne Ende. Wenn wir darüber mal nachdenken, man kann so weit zurückdenken, wie man will. Gott war bereits dort. Gott hat keinen Anfang. Gott hat kein Ende. Er ist ewig. Für ihn ist alles ewige Gegenwart. Jeden Tag. 1000 Jahre wie ein Tag. Ein Tag wie 1000 Jahre. Da gibt's, für Gott ist alles Gegenwart. Kein Anfang, kein Ende. Gott ist unveränderlich. Selbst wenn sich hier alles verändert. Gott ist der Fels der Ewigkeiten, auf den wir jeden Tag neu unser Vertrauen setzen dürfen, der uns niemals beschämen wird. Der keine Stimmungsschwankungen hat oder irgendwas, der sagt, mein Ratschluss wird zustande kommen. Ich stehe zu meinem Wort. Ich bin der Gott der Treue. Und das möchte ich auch in deinem Leben unter Beweis stellen. Freut mich immer, das Leben Georg Müllers zu lesen, die Biografie über das Leben Georg Müllers, der genau das vor Augen hatte, der gesagt hat, ich möchte gerne, dass mein Leben Gott eine Plattform bietet dafür, dass er zeigen kann, dass er sich nicht verändert hat. Er hat sich in der Christenheit umgeschaut und hat gesagt, da sind so viele, die bekennen, dass Gottes Wort wahr ist, aber es gibt so wenig, die sich wirklich darauf stützen und die wirklich Gott beim Wort nehmen, bei seinen Verheißungen. Und Gott hat das Verlangen dieses Mannes gesehen, hat sich mächtig verherrlicht. Er hat unter Beweis gestellt, dass er immer noch der Vater der Weisen ist, der Richter der Witwen. Gott existiert in sich selbst. Er ist der Einzige, der niemanden braucht, um zu existieren. Er hat alles geschaffen. Alles geht von ihm aus. Wir verdanken ihm unsere Existenz. Jeder Engel, alles Geschaffene, verdankt Gott seine Existenz. Aber Gott braucht niemanden, um zu existieren. Auch die Frage für uns, wie sehr leben wir in Abhängigkeit von Gott? Ganz bewusst, das ist ja unsere Aufgabe als Geschöpfe, dass wir in Abhängigkeit von unserem Schöpfer leben, Tag für Tag, nach seinem Willen fragen. Ganz bewusst die Entscheidung nicht unabhängig treffen. Gott ist allgegenwärtig, auch das vergisst man so oft. Ja. Gott ist jetzt heute hier mitten unter uns. In ihm leben und weben und sind wir. Sagt Apostelgeschichte 17. Das ist eine Realität. Jetzt. Wir denken oft, Gott ist weit entfernt im Heiligtum. Er ist im Heiligtum und doch umgibt er uns. Psalm 139. Nehme ich Flügel der Morgenröte. Selbst dort würde deine Hand mich fassen, am anderen Ende der Erde. Ich habe das oft so glücklich gemacht, dass der Gott der Herrlichkeit Abraham berufen hat. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft. Und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich sagte, ich bin schon da. Ich bin schon da. Du brauchst nur dahin zu kommen, wohin ich dich berufe. Und egal, wohin Gott uns beruft, wenn wir vielleicht an einen anderen Ort ziehen sollen, wenn Gott einen anderen Plan für unser Leben hat, wenn es Wechsel gibt, Gott sagt, ich bin schon da. Du brauchst keine Angst zu haben. Gott ist allwissend. Gott kennt alles in unserem Leben. Nicht nur das, was wir gesagt haben oder was wir getan haben. Er kennt unsere Wünsche. Er kennt unser Verlangen. Denken wir mal an David. David war ein Mann, der hatte Liebe zu Gott. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke, hat er gesagt. Und da hat David es in seinem Herzen, Gott ein Haus zu bauen. Und Gott sendet Nathan und sagt, David, das war sehr gut, aber ich möchte, dass dein Sohn das für mich baut. Du sollst es nicht bauen. Aber Gott hat das voll wertgeschätzt, dass David diesen Wunsch in seinem Herzen hatte. Er konnte es nicht tun. Und doch bin ich davon überzeugt, dass Gott das ihm angerechnet hat, auch wenn er es nicht tun konnte. Und so kennt Gott auch unsere Wünsche, auch was wir vielleicht gerne für ihn tun würden. Und wir können es nicht. Weil Gott sagt, nein, ich möchte, dass das jetzt vielleicht jemand anders macht. Und doch, wenn Gott diesen Wunsch sieht, dann ist das schon sehr wertvoll vor ihm. Gott kennt unsere Wünsche, er kennt unser Verlangen, er kennt unsere Enttäuschung. All das ist ein offenes Buch vor ihm. Und gerade deshalb brauchen wir ihm nichts in irgendeiner Weise zu verheimlichen oder so. Gott ist ja allmächtig, das sagt man so leicht, aber was das alles beinhaltet, ich habe mal angefangen, die Bibel zu durchforschen, einfach nur die Stellen aufzuschreiben, die damit in Verbindung stehen, und ich bin noch nicht zu Ende gekommen. Es ist so überwältigend, das zu sehen. Der Berge versetzt, ehe sie es merken. Wer bist du, großer Berg für Zerubabel, zu einer Ebene sollst du werden. Gott ist in der Lage, Berge zu versetzen, auch in unserem Leben. Ich weiß, dass du alles vermagst und dass dir keine Sache verwehrt werden kann. Das hat Hiob gesagt, nachdem er die Größe und die Herrlichkeit und die Majestät Gottes gesehen hat. Gott, als er gefragt wird, wer bist du? Da sagt Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Da sagt er, ich kann mich nicht besser beschreiben, als dass ich auf mich selbst Bezug nehme. Ich bin, der ich bin. Der Ewige, der Unveränderliche, der in sich selbst Bestehende. Ist ja ein seltsamer Name, ich bin. Normalerweise fehlt da ja noch was dahinter, wenn wir das sagen. Aber Gott sagt, ich bin alles, was du brauchst. Als der Jesus hier auf der Erde war, hat das gesagt. Ich bin das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür der Schafe, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben, der Weinstock, der glänzende Morgenstern, das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, das Anfang und das Ende. Jesus hat immer wieder gesagt, ich bin genau das, was du brauchst. Und die Menschen, die das verstanden haben, nicht nur im Verstand, sondern mit dem Herzen, die konnten sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mein Gott wird all euren Mangel erfüllen nach seinem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus. Das waren Männer, die kannten Gott und die wussten, dass er das ist, was sie brauchen. Und Gott, das hat mal jemand gesagt, hat mich sehr bewegt, oft wird Gott am meisten verherrlicht in unserem Leben, wenn wir einfach zeigen, dass wir in ihm zufrieden sind, dass er uns erfüllt, dass er genug für uns ist, dass wir Befriedigung in ihm finden, dann wird Gott in besonderer Weise verherrlicht in unserem Leben. Wenn wir uns nach nichts anderem ausstrecken und sagen, ich brauche nur dich. Wenn ich dich habe, dann komme ich zur Ruhe. Unser Gott, wie gesagt von Paulus, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Je mehr man von diesem herrlichen, großartigen Gott weiß, umso mehr kann man das wirklich von ganzem Herzen sagen. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Jetzt muss ich aber noch eine Sache sagen, auch zu der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir uns wirklich einmal im Licht Gottes sehen und sehen, wie groß er ist und uns ganz bewusst dort aufhalten, vor ihm aufhalten, dann werden wir auf einmal merken, wie bei uns alle Dinge ins Licht Gottes kommen. Jesaja hat das gemerkt. Als er dort im Thronsaal stand, vor dem heiligen, heiligen, heiligen Gott, da hat er erlebt und hat empfunden, wie sündhaft er war. Wehe mir. Kapitel 5, da sagt er sechsmal, wehe euch, hat mit dem Finger auf andere gezeigt. Aber als er dort in der Gegenwart Gottes steht, da sagt er, wehe mir. Denn ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Da sieht er seine eigene Sündhaftigkeit. Da hat er die reinsten Lippen wahrscheinlich von ganz Israel. Aber er sagt, in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart des Herrn Jesus, je größer uns diese Person wird, je mehr wir uns in seinem Licht sehen, umso mehr werden wir auch empfinden, was wir in uns selbst sind. Petrus, geh von mir aus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Johannes, der fiel zu Boden wie tot, als er diesen Mann sah, dessen Augen wie eine Feuerflamme waren, dessen Angesicht wie die Sonne strahlte. Das waren Männer, die haben eine Begegnung mit dem lebendigen Gott gehabt. Saulus von Tarsus war 3 Tage lang blind, als er die Herrlichkeit des Herrn gesehen hat. Sie haben sich selbst erkannt in der Gegenwart Gottes. Geh von mir aus, ich bin ein sündiger Mensch. Wehe mir. Aber das Schöne ist, in Jesaja 6, wir haben es jetzt nicht gelesen, aber ich möchte das trotzdem also noch weiterführen, dass Gott dabei nicht stehen bleibt. Ich glaube, McIntosh war das, der gesagt hat, je mehr wir von der Größe und Schönheit des Herrn Jesus sehen und wirklich diese Erhabenheit vor uns haben, umso tiefer wird auch der Eindruck dessen sein, was wir in uns selbst sind. Dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Aber Gott will niemals, dass wir dort stehen bleiben. Wir müssen dahin kommen, das ist so wichtig. Aber er will niemals, dass wir dort stehen bleiben. Als dieser Ausspruch kommt von Jesaja, als er aufdeckt, als er bekennt, da sendet Gott augenblicklich diesen Seraphim, der diese Kohle vom Altar holt, um die Lippen von Jesaja zu berühren. Aber auch das mal ganz praktisch für uns. Wann habe ich mich oder wann hast du dich das letzte Mal in der Gegenwart Gottes erkannt? Und wirklich mal bekannt, auch vor Gott. Bekannt, was dir bewusst geworden ist in deinem Leben, wo du versagt hast, wo du merkst, dass du gesündigt hast, dass du ja vielleicht böse Gedanken hattest, was auch immer. Wann haben wir uns das letzte Mal selbst gerichtet? Das ist ja eigentlich was Christen kennzeichnen sollte, Selbstgericht zu üben. Es ist so wichtig, gerade um ein brauchbares Gefäß in der Hand des Meisters zu sein, Selbstgericht zu üben, Dinge auszusprechen, zu bekennen, zu sagen, genau so sieht mein Leben jetzt aus. Ich will dir nichts verheimlichen. Ich will nicht so tun, als ob. So ist es. Gott freut sich ja darüber. Gott möchte ja gerade dann diese Dinge auch wieder wegnehmen und sein reines Herz, sein reines Gewissen schenken in dieser Hinsicht. Jesaja hat das getan. Und sofort kommt Gott, kommt dieser Engel und bringt diese Kohle vom Altar. Der Altar spricht von Golgatha im übertragenen Sinn, von dem Kreuz des Herrn Jesus. Da, wo er stellvertretend unsere Leiden, unsere Sünden auf sich genommen hat und gelitten hat. Und als Jesaja in Kontakt mit diesem Altar kommt, sozusagen, da bekommt er die Zusicherung, dass er sich nicht zu fürchten braucht, dass alles getan ist, dass er keine Angst zu haben braucht. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Johannes schreibt davon. Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und je mehr wir Golgatha verstehen, je mehr wir begreifen, wie großartig die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus ist, desto mehr werden wir furchtlos sein vor Gott. Mit Freimütigkeit vor Gott treten. Dieser Thron, der ja als die Grundlage das Gericht und die Gerechtigkeit hat, der ist zu einem Gnadenthron geworden. Durch das Blut des Herrn Jesus, durch das Werk des Herrn Jesus, wo wir jetzt Zugang haben. Wo Gott sagt, komm mit Freimütigkeit, komm mit allem, was dich bewegt, komm vor diesen Gnadenthron, ich warte auf dich. Und du darfst mit Kühnheit, du darfst mit Freimütigkeit kommen, du darfst mit Mut kommen, mit frohem Mut, ich warte auf dich. Das ist eine geistliche Realität, wir sehen das nicht mit unseren Augen. Und Gott sagt, das sage ich dir, genauso ist es, du darfst dort erscheinen, du darfst hier die Augen schließen und im Geist vor mich treten. Das ist so groß, die Zeit, in der wir leben, der Gnadenthron. Es wird einmal eine Zeit geben, das hat auch McIntosh, glaube ich, geschrieben, da wird die Verbindung zwischen dem Altar und dem Thron, die wird nicht mehr da sein. Da steht nur noch der Thron. Das ist der große weiße Thron. Da gibt es keinen Altar, da gibt es kein Kreuz mehr, das daneben steht. Da gibt es einen Feuersee, der daneben ist. Das ist furchtbar. Wenn heute noch irgendjemand hier sein sollte, der noch nicht Zuflucht genommen hat zum Kreuz, es wird so schrecklich sein, vor diesem weißen Thron zu stehen, wo es keinen Altar mehr gibt. Ewige Verdammnis, ewige Qualen im Feuersee. Aber heute sagt Gott, komm zum Thron der Gnade, mit deinen Sorgen, mit deinen Lasten, mit dem, was dich beschäftigt. Und Gott spricht uns diese Annahme zu. Gott hat uns angenehm gemacht in dem Geliebten. Wir dürfen dorthin kommen als solche, die angenehm gemacht sind in dem Herrn Jesus. Und wenn wir das begriffen haben, wie groß Gott ist, dass wir in uns selbst nichts sind, aber trotzdem angenehm gemacht vor Gott, dann sagt Gott, dann hören wir die Stimme Gottes, der sagt, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Das ist so ein Vorrecht, dass dieser unfassbar große, wunderbare Gott uns kleine Menschen gebraucht hat. Er braucht uns ja nicht, keinen einzigen von uns. Die Seraphim, die würden die Arbeit wahrscheinlich viel, viel besser machen als wir. Diese mächtigen Wesen. Und doch sagt Gott, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Für den dreieinen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Heiliger Vater, heiliger Sohn, heiliger Geist. So beeindruckend. Gott möchte uns gebrauchen. Warum? Warum möchte er gerade uns gebrauchen? Weil gerade das Schwache der Welt, das hat Gott ausgewählt. Damit seine Kraft, damit seine Herrlichkeit umso deutlicher ans Licht kommt. Wen hat er Jesus ausgesandt? Geht in die ganze Schöpfung und predigt der ganzen Welt das Evangelium. Geht in die ganze Welt, predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Eine Gruppe von Versagern. Eine Gruppe von Leuten, die gezweifelt haben, dass er auferstanden ist, mehrfach. Zu den Leuten, nachdem er sie getadelt hat, sagt er, jetzt geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Solche Leute kann Gott gebrauchen. Wie groß ist das? Wie wunderbar ist das? Gerade die Schwachen, gerade die, die denken, ich kann nichts, da sagt Gott, ja, dich möchte ich gebrauchen. Und ich möchte schließen mit Gedanken aus 2. Korinther 3, den ich sehr gerne in Verbindung mit diesem Kapitel sehe, in Jesaja Kapitel 6. 2. Korinther Kapitel 3, da spricht Paulus Vers 18 und sagt, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Das ist das, was geschieht, wenn wir uns mit der Herrlichkeit, mit der Größe Gottes beschäftigen. Und dann spricht er weiter und sagt, darum, da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir nicht. Wir machen weiter. Und das war das, was der Jesaja brauchte. Er hatte eine furchtbar schwere Aufgabe. Er sollte predigen und predigen und predigen. Und er wusste, es wird keine Frucht kommen. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Aber Gott hat gesagt, mach weiter. Es geht nicht um die Frucht, es geht um deine Treue. Es geht darum, dass du das tust, was ich dir aufgetragen habe. Und bei uns ist das auch so. Wir sollen uns nicht an die Frucht klammern, sondern danach streben, treu zu sein. Schön ist es, wenn es Frucht gibt. Der Jesus hat sich auch danach gesehnt. Aber worauf es zuallererst ankommt, ist treu zu sein. Das zu tun, was Gott uns anvertraut hat. Darum ermatten wir nicht. Und dann sagt er, wir haben diesen Dienst, wir haben es in Vers 6 gelesen, der aus Finsternis leuchtete, den unsere Herzen beleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und er sagte, wir haben aber diesen Schatz, diesen Dienst der Herrlichkeit, dieses Vorstellen von der Herrlichkeit Gottes, dieses Zeugen von der Größe und Herrlichkeit der Habenheit Gottes. Wir besitzen das in irdenen Gefäßen, damit die Überfülle der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Und dann kommen die Leiden, dann kommt der Widerstand, von dem er spricht. Und er sagt, das ist das, was normal ist für Diener, das ist das, was normal ist für solche, die den Herrn dienen wollen. Aber sie haben sowas Größeres. Sie wissen, wem sie dienen, sie haben die Größe Gottes vor Augen. Und Paulus sagt dann, gegen Ende des Kapitels, Vers 16, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal, das war ein Mann, der gesteinigt wurde, der Schiffbruch erlitten hat, der geschlagen wurde, der geblutet hat, der furchtbar gelitten hat, das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht auf das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ist ewig. Das war der Mann, der seine Augen wirklich auf den Himmel gerichtet hielt. Und der gesagt hat, ich achte alles für Dreck in der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Jesu Christi willen. Das war sein Ziel. Das hat ihn befähigt, weiterzumachen. Er hatte so eine Wertschätzung für die Größe Gottes. Wir lesen immer wieder, wie er in Lobpreis ausbricht in seinen Briefen, weil er kann gar nicht anders. So ist er erfüllt von der Größe Gottes. Und das soll auch bei uns das Ziel sein, dass wir diese Dinge so vor Augen haben, dass wir mehr Gott für das anbeten, was er ist. So interessant, ich schließe damit jetzt schließen auch. Aber die Seraphim, die haben nicht Gott angebetet für das, was er getan hat, sondern zuallererst haben sie ihn für das angebetet, was er ist. Heilig, heilig, heilig. Und Anbetung bedeutet zuallererst, Gott zu loben für das, was er in sich selbst ist. Der Ewige, Unveränderliche, Allwissende, Allgegenwärtige, Allmächtige, wunderbare Schöpfer. Natürlich dürfen wir Gott das sagen, was er für uns getan hat, in dem Herrn Jesus und was der Herr Jesus für Gott getan hat. Aber Anbetung ist zuallererst mal Gott für das zu preisen und zu loben, was er in sich selbst ist. Und das bringt selbst Freude in unser Leben, denn dieser Gott ist unser Gott. Wie großartig ist das? Und der will uns gebrauchen. Morgen Abend wollen wir uns vom Himmel auf die Erde sozusagen begeben und dann mehr schauen, wie sich die Herrlichkeit Gottes im Leben des Herrn Jesus hier als Mensch auf dieser Erde gezeigt hat, wie er die moralische Herrlichkeit Gottes hier geoffenbart hat. Sehr interessant auch, wie das Wort Gottes davon redet. Gott ist der Vater der Herrlichkeit, der Gott der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit, der König der Herrlichkeit. Das sind alles Dinge, die eine tiefere Bedeutung haben. Aber vielleicht können wir da morgen Abend dann noch mehr zu sagen.